Ist es jetzt an? Ja, das hört sich ganz anders an.
Bis jetzt.
Also ich bin Clemens Melzer, ich bin zurzeit Pressesekretär von der Freien Arbeiterinnenunion Berlin. Wir sind eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft. Basisgewerkschaft heißt, bei uns entscheiden die Mitglieder. Alle wichtigen Entscheidungen werden auf monatlichen Vollversammlungen getroffen. Und wir setzen, anders als andere Gewerkschaften, auf direkte Aktionen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir sind eine Gewerkschaft für alle Berufe. Bei uns sind mehr als auch bei anderen Gewerkschaften besonders prekäre Leute organisiert. Viele Migranten sind bei uns organisiert. Und wichtig für unsere Praxis ist auch, dass der Einzelfall zählt. Das heißt, dass wir nicht nur sozusagen warten, bis wir 50 Leute organisiert haben und dann wird mal ein bisschen was gemacht, da wird ein Betriebsrat gegründet oder so, sondern wir sind uns nicht zu schade, auch ich habe das vorhin schon das Beispiel gegeben, wenn ein Kellner um einen Monat Lohn geprellt wird, dass wir eine Kundgebung organisieren vom Restaurant, bis der Lohn dann wieder da ist. Und sowas funktioniert auch. Ja, das ist die FAU Berlin, zu der ich gehöre. Da können wir nachher nochmal über sozusagen genau dann auch Arbeitskampfmethoden und so weiter sprechen.
Okay, ich heiße David Riff, ich bin Kurator, Übersetzer, Künstler. Ich war lange Zeit und bin immer noch irgendwie Teil von einer Künstlergruppe und einem Kollektiv, das heißt Studioids, was tun, aus Russland. Wohne jetzt seit den letzten 3 Jahren in Berlin, auch eine sehr, davor habe ich in Moskau gelebt, lange Zeit. Ja, und im Moment arbeite ich in Deutschland in einer Institution, die heißt die Akademie der Künste der Welt in Köln. Das ist eine Institution mit einer postkolonialen Fokus sozusagen und antirassistischer Fokus. Wir machen ein Kulturprogramm, das 2-mal im Jahr läuft. In meiner eigenen Arbeit interessiere ich mich zum größten Teil für sowjetische Geschichte, für marxistische Ästhetik, worüber ich viel gearbeitet habe und übersetzt habe. Und vielleicht können wir auch ein bisschen über ästhetische Frage von Klassenbewusstsein reden, weil das ist eigentlich für mich irgendwie ein heißes Thema in diese Sachen. Aber auch gleichzeitig interessiert mich natürlich die Frage von, Organisierung von kultureller Arbeit, obwohl ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig ist und da können wir vielleicht gemeinsame Anknüpfungspunkte finden, aber auch große Unterschiede finden, über wie diese Dinge funktionieren. Zum Beispiel die Versuche in meinem eigenen Kontext in Moskau haben wir eine lange Zeit versucht, eine Art Künstlergewerkschaft, eine freie Künstlergewerkschaft aufzubauen. Und das ist, ich würde sagen, sehr schwer fehlgeschlagen und da könnte man auch drüber reden, warum sowas fehlschlägt oder warum sowas nicht funktionieren kann in der gleichen Weise in einem Kulturbetrieb.
Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Okay, aber wir werden, ich bin mir sicher, wir werden gleich weiter kommen. Wir sollen die Fragen immer wieder vorlesen, ja?
Mhm.
Okay. Darf ich die Frage?
Ja.
Okay. Die Praxis des kollektiven Handelns, sei es in der Kunst oder in politische Intervention, ist zentrales Moment im Kampf gegen Missstände. Inwiefern ist die kollektive Praxis Teil Ihrer Arbeit und warum kann gerade das Kollektiv durch ästhetische und politische Intervention bestehende Verhältnisse aufbrechen und in die hegemoniale Ordnung emanzipatorisch intervenieren? Darf ich beginnen?
Ja, bitte.
Also diese Frage ist für mich eine merkwürdige Frage, weil die Praxis des kollektiven Handelns ist tatsächlich ein zentrales Moment im Kampf für Missstände. Gleichzeitig ist die Praxis des kollektiven Handelns natürlich auch ein Grund für viele Missstände. Also wir müssen, glaube ich, differenziert reden. Ah ja, okay. Machen wir 5 Minuten. Du kriegst dann 5 Minuten auch. Okay. Also das ist schon mal dazu, also dass Kollektivität und kollektives Handeln erstmal politisch neutral ist. Ne? Also wir dürfen Kollektivität überhaupt nicht fetischisieren, wir dürfen nicht eine Ware aus Kollektivität machen, weil das sowieso in unserer Gesellschaft sehr oft funktioniert. Kollektivität ist eine heiß begehrte Ware in einer atomisierten Gesellschaft. Okay, also das erstmal so dahingestellt. Inwiefern ist die kollektive Praxis Teil Ihrer Arbeit und warum kann gerade das Kollektiv, okay, das die zweiten Teil lassen wir weg, inwiefern kollektive Arbeit, natürlich, okay, wenn du in der Kultur, in dem Kulturbetrieb arbeitest, das ist ein sehr merkwürdiger Zwiespalt. Erstens, also ist es sowieso so, dass alle kulturelle Arbeit automatisch kollektiv ist, ja? Also sogar wenn sie individuell erscheint und also von der Arbeitsweise, von der technischen Ausführung sozusagen, individuell, der Künstler romantisch ganz alleine noch in seinem Atelier malt, das gibt es kaum mehr, ja, aber es gibt solche Leute, trotzdem steht dahinter ein großes Kollektiv, ein Diskurs, eine Kunstwelt, eine institutionelle Welt, die immer wieder bemüht werden muss und die immer wieder auch sich selber zeigt. Bei jeder Ausstellung, bei jeder Zusammenkunft von Leuten hast du immer wieder den Beweis dieser Kollektivität, ja. Also das ist eigentlich einer der Produkte sozusagen, die produziert werden in dem Kulturbetrieb, ist diese Kollektivität. Kollektive Praxis ist immer ein Teil davon. Gleichzeitig ist aber, was ihr meint als kollektive Praxis, zwar eine Organisierung der Arbeit gegenüber entfremdende Arbeitsverhältnisse, gegen Ausbeutung und so weiter, ist fast unmöglich in der Kunstwelt. Es sei denn als repräsentatives Spiel, und das ist eine sehr problematische Sache. Also dass man eigentlich künstlerische Arbeit, weil sie oft, fast immer, wenn es nicht um eine Mäzenatssituation geht, prekär organisiert ist, ist es natürlich immer die Situation, dass es viel zu tun gibt. Es wird auch so oft getan, aber es gibt sehr, sehr wenige Projekte, sehr wenige Bemühungen, sagen wir so, die tatsächlich schaffen, Arbeit zu organisieren in der Kunstwelt. Also du hast gleichzeitig so eine merkwürdigen Zwiespalt. Automatische Kollektivität und extreme Fetischisierung von Kollektivität und auch von politisierter Kollektivität. Ne? Also du hast viele solcher Ausstellungen, die auch so heißen, kollektive Kreativitäten, und so gab es also schon seit 7, 8, 9, 10 Jahren gibt es dieses, immer wieder wird es aufgewärmt. Gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit, diese Arbeit zu organisieren. Also das ist, ich stelle das jetzt mal so plakativ dahin, aber wir können diskutieren, inwiefern das eigentlich wahr ist und Gegenbeispiele finden, vielleicht, hoffe ich. Ob das Kollektiv gerade durch ästhetische und politische Interventionen bestehende Verhältnisse aufbrechen und in die hegemoniale Ordnung emanzipatorisch intervenieren kann, ist für mich eine große Frage. Es scheint immer so zunächst. Also es scheint so auch für ihr wisst vielleicht, ja, also, und ihr kennt diese Situation, wenn du als junger Künstler in die Kunstwelt kommst, hast du fast keine Chance, außer in einem Kollektiv zu agieren. Es ist sehr, sehr schwierig, nicht in einem Kollektiv zu agieren. Und es scheint immer so, dass es die einzige Möglichkeit ist, zu intervenieren in einen laufenden Kulturbetrieb. Was gar nicht heißt, den jetzt politisch zu verändern. Es heißt nur, sich selber zu interpellieren, sich in den Kulturbetrieb einzuschreiben. Aber individuell ist das sehr, sehr schwierig. Man braucht eine Interessengemeinschaft. Es ist also ein Teil von dem Betrieb wieder, diese Kollektivität. Ob es dazu zu einer qualitativen Veränderung kommt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob Kollektivität den gleichen Schlüssel, also wenn jetzt sagen wir, es gäbe keine individuellen Künstler mehr, es gäbe ein Verbot auf Ausbeutung von großen Künstlerfürsten, die 40 Leute um sich herum haben, die für sie arbeiten. Es gibt nur noch Künstlerkollektive und Brigaden, ja, wie in sowjetischer Zeit. Also es gab solchen Moment in der sowjetischen Geschichte, ich bin fast fertig. Aber wir können uns das vorstellen, aber würde es eigentlich was verändern, oder sind wir nicht fast jetzt schon an dem Punkt? Also ich weiß es nicht, ob wirklich da die qualitative Veränderung kommt. Also für mich ist diese Kollektivität, um es kurz zu fassen, eine sehr problematische Sache. Man will die eine fragmentierte, atomisierte, unglaublich ausgebeutete eigentlich Kulturarbeit organisieren, steht aber vor dieser Fetischisierung der Kollektivität sofort. Und das ist eine sehr spezifische Sache, glaube ich, im Kulturbetrieb. Ich glaube nicht, dass es in anderen Bereichen, wo es einen Organisationsbedarf gibt von dieser Art, die ähnliche Probleme gibt. Also dass man sofort, weil man nämlich repräsentiert, ne? Also sobald du eine als Künstler eine Künstlergewerkschaft formst, wirst du auch zu künstlerischen Anlässen eingeladen als Gewerkschaftler. Was bedeutet, du performierst den Gewerkschaftler. Du spielst das. Also es ist ein Spiel. Es ist viel wichtiger, das Image korrekt zu machen, als irgendwelche genauen Errungenschaften zu bekommen. Ja? Und also für mich ist, glaube ich, das größte Problem. Wir können nicht so leicht wie im Gastrobetrieb zum Beispiel sagen, wann wir erfolgreich gekämpft haben. Ja, das ist fast unmöglich, weil wir in einer so fragmentierten Szene leben. Okay, also das ist so ein Versuch, eine Antwort.
Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, sozusagen im Kulturbetrieb findet eine Fetischisierung statt des Kollektivs. Ja, ich würde ja sagen, erst so traditionellerweise findet vor allem eine Fetischisierung des Individuums statt, Genies, des Künstlergenies. Ich halte es eher für ein neueres Phänomen, dass jetzt sozusagen Kollektive auftreten, die sich auch so nennen. Auf jeden Fall für den Theaterbetrieb kann man das vielleicht so sagen, die auch jetzt entstehen in einer Zeit, wo die großen Theaterinstitutionen weniger Geld zur Verfügung haben, eher auch sozusagen zerfallen. Jetzt treten diese Kollektive auf und bringen ein Versprechen mit. Das steht ja in dem Namen Kollektiv, dass alle irgendwie gleich sind. Und es ist aber auch tatsächlich ja so, dass in diesen Kollektiven zum Beispiel Frauen eine viel größere Rolle spielen. Dass es einfacher ist, auch für Leute, die nicht weiß sind, in diesen Kollektiven erstmal überhaupt Kunst zu machen, um dann auf diesen Weg vielleicht in die großen Theaterinstitutionen zu kommen. Deswegen sehe ich auch eine Chance bei diesen neuen Kollektiven, die gleichzeitig aber auch eine Antwort sind auf den Zerfall sozusagen, wenn man sagen kann, von dem Fordismus des Theaterbetriebs, der, jetzt reden wir so vom Theater, ich wollte eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber diese Theaterinstitution, die jetzt zum Beispiel bei der Volksbühne war, das ja eine Diskussion, wo geredet wurde, das tolle Ensemble, das jetzt kaputt geht und so weiter, diese Theaterinstitution, die waren schon immer faul, ja, und sehr, sehr feudal mit reichen Macho-Intendanten und Leuten, die, wenn sie da anfangen, junge Schauspielerinnen zum Beispiel, die fertig gemacht werden. Gleichzeitig ist es natürlich die Frage, jetzt, wenn jetzt so Kollektive auftreten, sind das wirklich Kollektive? Da kann man vielleicht Kriterien entwickeln für Kollektive. Ich glaube daran, dass sozusagen wir uns organisieren müssen in Kollektiven, aber es muss dafür auch klare Kriterien geben. Und das ist was wir in der FAU Berlin nicht für den Kulturbereich unbedingt machen. Gerade sind wir nicht so präsent im Kulturbereich. Es gab mal eine Branchenorganisation, bei uns heißt es ja immer Syndikat, sozusagen die einzelnen Branchengewerkschaften sind Branchensyndikate. Das Kultursyndikat war vor 5 Jahren das größte Branchensyndikat in der FAU Berlin. Das spielt gerade nicht so eine Rolle, die Organisation in dem Bereich. Aber was wir gerade haben, was gerade entsteht, ist die Union Corp, ist eine Föderation von Kollektivbetrieben, also Arbeiterinnenkollektiven. Das sind gerade 5 Kollektive, mit denen es losgeht. Dazu gehört das Kurierkollektiv Fahrwerk, dazu gehört ein Bioladen, dazu gehört eine Brauerei. Und die Idee von diesen Kollektiven ist, warum sind die föderiert, warum sind die an eine Gewerkschaft angeschlossen? Die Idee ist, dass du so eine Vermittlung haben kannst innerhalb der Branche zwischen Leuten, die im Kollektiven arbeiten und Leuten, die eben in normalen Unternehmen arbeiten. Und dass du gleichzeitig auch unter den Kollektiven gemeinschaftliche Strukturen schaffst, wo auch Produktionsmittel geteilt werden. Und an die Gewerkschaft angeschlossen, deshalb, damit die Gewerkschaft auch eine Kontrollfunktion hat. Die Gewerkschaft hat ja ein Interesse daran, Arbeitsbedingungen zu verbessern und kann aber auch sagen, das ist jetzt kein Kollektiv mehr. Da versucht jetzt eine Person, sich das unter den Nagel zu reißen. Das können wir nicht mehr unter dem Label Kollektiv laufen lassen. Deswegen denke ich, ist es wichtig, das ist ein Modell, wie man das machen kann, aber ich denke, es ist wichtig sozusagen, dass Kollektive sich föderieren. Und oft hat man aber in Kollektiven so eine, ob das jetzt ein Kulturbereich ist oder nicht, eben nur so eine, so eine Kultur, dass man sagt, ja, wir wollen die Entfremdung loswerden, vielleicht auch wir wollen Arbeitsteilung überwinden, wir wollen, dass die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit aufgehoben wird. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht, das war vor allem auch für die 70er Jahre, wo die Kollektivbewegung hier groß war, mit 300 Kollektiven in Berlin, da war das so ein sowas Wichtiges für die Leute. Ich glaube, jetzt ist es eher wichtig, wenn wir sehen, wie sehr die Prekarität zugenommen hat, dass wir auch es wirklich schaffen, in diesen Kollektiven uns selber bessere Löhne zu zahlen, um in die Runden zu kommen. Diese sozusagen ganz materiellen Fragen, dass die im Vordergrund stehen. Jetzt ist ja schon vorbei. Ich wollte nur noch mal was sagen zu dem Intervenieren. Das finde ich ein bisschen komisch an der Frage. Weil wir intervenieren nicht unbedingt. Wir versuchen uns selbst zu organisieren. Das ist ein Unterschied. Wir versuchen uns an dem Arbeitsplatz, wo wir als Arbeiterinnen, wo wir nicht nur ausgebeutet werden, sondern wo wir auch erniedrigt werden, wo uns jeden Tag gesagt wird, ihr könnt nicht hier entscheiden, wo es lang geht. Dass wir uns da selbst organisieren und versuchen uns zu befreien. Von dieser erniedrigenden sozusagen Position im Betrieb und den Betrieb zu übernehmen.
Wenn ich noch eine Sache kurz zu dieser Frage, weil eigentlich die zweite Frage interessiert mich nicht so oder auf eine andere Weise, also deswegen würde ich gerne noch zu Frage 2 einen Satz sagen. Ich glaube, es ist sehr, also der Begriff der Selbstorganisation ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass in einem Kulturbetrieb natürlich, also was Basisbedingungen von kulturellen Möglichkeit von bedeutungsvollen kulturellen Arbeiten, sagen wir mal so, angeht, ist Selbstorganisation fast mittlerweile die einzige Chance, die wir haben. So, also können wir so sagen. Kollektivität ist was anderes, also das Bild von Kollektivität oder das Kollektive ist völlig unwichtig, ja? Also wie das aussieht oder wie das sich positioniert. Es geht eigentlich um eine Selbstbestimmung, eine Selbstorganisierung von Kontexten. Was sehr schwierig ist im Kulturbetrieb, ist, wenn das, okay, ideologisch, ja, also wenn du tatsächlich schaffst, mit Leuten, mit denen du gemeinsam sozusagen auf einer Wellenlänge oder nicht auf einer Wellenlänge, aber mit denen du einfach kommunizieren kannst. Also es geht nicht darum, einverstanden zu sein oder einen Konsens zu finden, ja, aber dass du tatsächlich einen Kontext schaffen kannst, wo du bedeutungsvoll arbeiten kannst. Das ist wirklich wichtig, weil es nämlich in einem größeren Kulturbetrieb bei dem unglaublichen Tempo, dem unglaublichen Verschleiß und dem unglaublichen Bedeutungsverschleiß sehr, 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 sehr schwierig ist, das zu tun. Also es gibt da eine andere Motivation. Was sehr schwierig wird, ist Kollektiv, so Collective Bargaining, ja, oder überhaupt der Versuch zu denken, so wir sind Künstler und wir können kollektiv Geldgeber unter Druck setzen, zum Beispiel um Standardgagen zu erhöhen oder so. Das geht in manchen Bereichen, die sehr stark schon sowieso strukturiert sind. Aber in der bildenden Kunst war das bisher sehr schwierig. Also dass man zum Beispiel kämpft dafür, dass Interns bezahlt werden. Das war eine riesige Sache über die letzten 5 Jahre, dass es immer wieder die Kämpfe für Paid Internships gab. Ne? Und das ist dann viel schwieriger. Das ist aber auch nicht, also ich würde sagen, dass es eben diese Spezifik ist, dass du die Selbstorganisation nicht nur brauchst, um Kohle zu kriegen, ja, sondern du brauchst das, um Bedeutung zu schaffen. Und das Problem der Kunstwelt ist, dass sie davon parasitiert. Also die wissen das. Die wissen, dass in ihrem Museum das schlechter aussieht sozusagen, als in dem, in dem Kontext deiner selbstorganisierten Gruppe. Das heißt, das Museum braucht diese selbstorganisierte Gruppe, um überhaupt eine Bedeutung zu schaffen. Ja? Aber es ist ein Teil der Ausbeutung der Kunstwelt, dass selbstorganisierte Kollektive dann in die Kunstwelt reingeschleust werden und praktisch da ihr Ding machen. Und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Also das ist diese komplizierte Metastruktur. Aber vielleicht können wir in der nächsten Frage dann darüber auch reden, was das für schlechte Effekte hat.
Also das klingt jetzt doch ziemlich pessimistisch, so ja, was du sagst. Ja, ich glaube, ja. Es ist auf jeden Fall möglich, im Kulturbetrieb auch klassische Arbeitskämpfe zu führen.
Oh ja, aber...
Ich kann auch gleich ein paar Beispiele bringen. Also
gerne.
Aber vielleicht machen wir auch erstmal weiter, ne? Und halten uns ein bisschen an die, tun sie, als ob wir uns halten an die Struktur. Angesichts des zunehmenden Verschwindens von klassenkämpferischem Vokabular, wie beispielsweise der Begriff der Ausbeutung, scheint es, als wäre der kollektive Arbeitskampf gesellschaftlich immer weniger akzeptiert. Welche Methoden kann man dem entgegensetzen? Welche setzen sie bereits ein, also wir? In welchem Verhältnis stehen bewusstseinsbildende Tätigkeiten, Bildung und Kunst, und der Arbeitskampf, Streik, Demonstration.
Also klassenkämpferisches Vokabular und überhaupt also der Begriff des Klassenbewusstseins, vielleicht wenn ich darf, darauf etwas eingehen und warum also Klassenbewusstsein, das klingt einerseits gibt es immer wieder das Argument, also zeig uns die Arbeiter, das haben wir schon vorher gehört, ne? Also das, was für ein Klassenbewusstsein, es gibt gar keine Klassen. Also was kann es für ein Klassenbewusstsein geben, was kann es überhaupt für klassenkämpferisches Vokabular geben? Wir leben in einer postfordistischen Gesellschaft, da gibt es gar keine Klassen. Also das ist dieses Argument, das sehr schnell eigentlich immer kommt, was man eigentlich auch gleich ausrangieren muss und sagen muss, dass es überhaupt nicht funktioniert und eigentlich keine Bedeutung hat. Aber tatsächlich, ja, also diese unglaubliche Schwierigkeit, die Klassenkämpfe zu erklären, zu beschreiben, selbst zu organisieren, liegt auf der Hand und da kommt dann eben eine sehr merkwürdige Idee von, was eigentlich Klassenbewusstsein sein würde, wenn wir es hätten. Also das heißt, dass ein klares Bewusstsein endlich der eigenen Ausbeutung, der eigenen Situation, des eigenen Zusammenhalts, also praktisch so etwas wie eine Klassenidentität. Ja, wir reden also über eine Art von Identitätsstiftung in vielen Fällen, die dann auch sich versucht, so eben in dem ganzen Dekor von einer Identität zu kleiden. Wobei man fragen muss, ob das eigentlich ein Bewusstsein ist oder ein wirkliches Bewusstsein und nicht nur ein partielles Bewusstsein. Und da kommt mir dann immer die Frage, also wenn wir über Klassen, über die na, also Wiederentdeckung von einem klassenkämpferischen oder klassenbewussten intellektuellen Repertoire, ja, also ein Vokabular reden, geht es vielleicht um was anderes. Also es geht nicht darum, nur die eigene Position zu reflektieren. Wir hatten das in dem ersten Talk, ging es auch darum, ja, also dieses sich selber zu präsentieren, seine eigenen Punkte sozusagen abzurattern, das und das und das mache ich und jetzt sind wir, also thank you, ja, und Amen und ich bin fertig. Also das ist wahrscheinlich der schlechtere Weg. Es gibt die sehr interessante Idee, dass Klassenbewusstsein etwas ganz anderes ist. Und zwar eine Sicht auf die, sagen wir, gesellschaftliche Totalität, ja, also auf die Gesellschaft in ihrem Ganzen und nicht eine beschränkte Klassensicht. Ja. Also was ich glaube, künstlerisch ist sehr wichtig, dass wenn du eine Arbeit hast, die wirklich nur in einer Sicht die Welt darstellt, ja, und diese Sicht immer auch aufbaut und stilisiert und fetischisiert, trägt sie eigentlich zu einem unglaublich reaktionären Phänomen bei. Ja. Also sie bricht überhaupt nichts auf, sondern sie fixiert die Klassengegensätze, wie sie sind in der Gesellschaft. Also sie verändert absolut nichts. Das wirkliche Bewusstsein, ja, also ein wirkliches Klassenbewusstsein, wäre das Bewusstsein, dass die Gesellschaft sehen würde in ihrer ganzen Dynamik, wie sie sich entwickelt, wie sie sich verhält. Ja, und diese beschränkte eigene Standpunkt überkommt. Und in der Kunst, also in der traditionellen, du hast es vorhin gesagt, also der traditionellen White Male Author, ja, und nicht also Kollektiv Kunst, ist es natürlich so, dass das eigentlich einer der wichtigsten Momente ist, überhaupt, wenn die Leute ihre eigenen beschränkten Klassenstandpunkt überkommen und so etwas wie ein Bewusstsein, ein generelles Bewusstsein auch. Also diese, für mich wäre das eigentlich die große Wiederentdeckung. Nicht die Wiederentdeckung des vulgären Soziologismus sozusagen und der absoluten soziologischen Klassen. Also das ist ein bürgerlicher Künstler, das ist ein proletarischer Künstler, das ist ein gutes proletarisches Kunstwerk, das ist ein schlechtes bürgerliches Kunstwerk, sondern das ist absurd. Und da können wir nicht dahin zurück. Das ist die schlimmste Form eines, ja, ich würde sagen, eines Art konstruierten sozialen Chauvinismus. Wir müssen also eine andere Art von Klassenbewusstsein neu entdecken und das ist eigentlich dieser Überblick. Ja? Also dass man, und das würde uns auch dann zu der vierten Frage, die uns aufgebürdet wurde von der letzten Talk. Aber das ist, ich habe zu weit vorgegriffen, Entschuldigung, ich wollte das nur. I wanted to get it off my chest.
Sorry. Also wie ich dich jetzt verstanden habe, spielst du ja an, so auf den so sowjetischen Proletkult und sozialistischen Realismus und so weiter. Vielleicht auch noch so einen der wichtigen Unterschiede auch von der zwischen der anarchistischen Bewegung und eben der marxistischen Bewegung und was daraus sozusagen die Erben des Marxismus, wie eben auch die Sowjetunion, dass es für die Anarchisten nie so eine klare sozusagen Verbindung gab zwischen Ästhetik und politischer Organisation. Also die Ablehnung von Uniformen, die Ablehnung von überhaupt sozusagen einer einheitlichen Ästhetik, das ist schon sozusagen typisch anarchistisch. Gleichzeitig haben in der anarchistischen Bewegung wurden Künstler generell nicht in der gleichen Weise als sozusagen bürgerlich wahrgenommen, sondern es wurden von Anfang an Künstler auch organisiert, gewerkschaftlich, genauso wie andere Gruppen von Arbeitern. Es gab in der sozialen Revolution in Spanien zwischen 36 und 39 sofort Künstlersyndikate, die Institutionen des Kulturbetriebs übernommen haben. Es gab zum Beispiel ein sehr starkes Syndikat von Filmern und Cinematografen. Und das ist einer der Gründe, warum die soziale Revolution in Spanien die am besten dokumentierte historische Revolution überhaupt ist. Es gibt unglaublich viele Filme, die auch nach wie vor restauriert werden müssen und so. Und das ist vielleicht sozusagen, vielleicht treffen wir uns da auch, ne? Jetzt wollte ich aber was anderes sagen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das Klassenbewusstsein wieder zu entdecken. Weil wir haben, wie das auch im ersten Talk schon gesagt wurde, Jahrzehnte hinter uns so eine Durststrecke sind. Weil eben gerade Klassen, der Begriff Klasse irgendwie ja, verpönt war. Und jetzt haben wir gerade irgendwie so einen Turn, habe ich den Eindruck. Das ist wieder okay, über Klasse zu sprechen. Und es gibt jetzt plötzlich ganz viele Leute, die sagen, wir müssen eben sozusagen die Klasse wieder entdecken. Nur habe ich den Eindruck, dass das ist ein bisschen problematisch, wie das formuliert wird. Also einerseits gibt es viele Stimmen, die sagen, wir brauchen jetzt quasi eine Diskursintervention. Wir müssen jetzt von Klasse reden. Wir müssen sozusagen einen neuen Populismus finden. Es gibt aber auch irgendwie diese Idee, sozusagen die Linke hätte sich von der Klasse entfernt und muss jetzt wieder irgendwie, ich weiß nicht, rein in die Betriebe oder so. Beim ersten Punkt finde ich es problematisch, dass nur über Diskurse wieder geredet wird. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ganz konkret über Organisierung zu reden. Und beim zweiten finde ich es problematisch, dass quasi die Linke so gedacht wird als so eine bürgerliche Agentur, die sich jetzt quasi so ein neues Marketing-Tool ausdenken muss, um wieder Kunden zu gewinnen. Dabei ist die, würde ich sagen, haben wir immer proletarische Leute in der Linken gehabt und das, wir haben eher sozusagen einen bestimmten bürgerlichen Habitus, der irgendwie dominant war. Ich glaube, die Antwort muss sein, dass wir über Organisierung reden, ganz konkret. Und dass wir uns fragen, was bedeutet es, Teil der Arbeiterinnenklasse zu sein. Das ist erstmal überhaupt nichts besonders Interessantes, ein Arbeiter oder eine Arbeiterin zu sein. Das heißt einfach nur, ich habe nichts außer meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, ich habe niemanden, der angestellt ist, von dem ich, durch dessen Arbeit ich Profite machen kann. Nichts weiter. Das heißt nicht, dass man, schweißüberströmt mit Muskeln an der Maschine steht. Das ist Unsinn und das war schon immer so. Das ist vielleicht auch was, was in der anarchistischen Bewegung eher klarer gemacht wurde. Ich will jetzt nicht hier so harte Propaganda machen jetzt die ganze Zeit, aber ist es, also aus meiner Perspektive stellt sich das dar. Also das, es gab schon immer einen erweiterteren Klassenbegriff in der anarchistischen Bewegung. Nicht nur, dass die Bauern auch genauso als sozusagen revolutionäre Subjekte gesehen wurden wie die Industriearbeiter, sondern auch, dass zum Beispiel das Lumpenproletariat ganz klar als Teil des Proletariats gesehen wurde. Während Marx so die Lumpenproletarier abgewertet hat, hat Bakunin gesagt, das Lumpenproletariat ist eine ganz vortreffliche Volkskanaille. Es hat, wie ich das auch schon beschrieben habe, mit eben den Kultursyndikaten auch eine starke Organisation von sozusagen nicht so den klassischen Arbeitern gegeben, einer anarchistischen Bewegung. Und wenn wir jetzt sozusagen wieder zurückfinden wollen oder wenn wir ein Klassenbewusstsein wiederentdecken wollen, dann ist es, glaube ich, falsch sozusagen anzufangen, sich selbst zu beschuldigen. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man nur über Privilegien redet, sondern es ist wichtig, sozusagen sich zu sagen, ich arbeite in der Kultur, ich bin ein Kulturarbeiter, ich bin eine Kulturarbeiterin, ich bin vielleicht erwerbslos, aber ich bin letztlich eine Arbeiterin, weil ich nichts anderes habe als meine Arbeitskraft. Und dann ist aber das Wichtigste die Frage, wie organisieren wir uns jetzt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch sozusagen Klassenorganisationen schaffen. Es kann nicht die Antwort sein, dass wir uns in Parteien organisieren, weil Parteien sind keine Klassenorganisationen, wenn wir genau hinschauen. Wenn ich in der Linkspartei bin, dann ist mein Genosse, weiß nicht, ein Oberwachtmeister oder ein Unternehmer oder ein Regierungspolitiker. Wenn ich sage, also wir brauchen wirklich Klassenorganisation, wo wir als Arbeiterinnen uns zunächst einmal verständigen und versuchen, Verbesserungen zu erkämpfen. Und das heißt nicht, dass die anderen alle böse sind. Die können ja noch lernen. Das macht ab einem gewissen Punkt vielleicht auch Sinn zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr Chef, ich fange auch in meinem Betrieb an, sozusagen auf Augenhöhe mit den anderen zu arbeiten. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall über Organisierung reden und Klassenorganisationen schaffen, weil diese Interessenkonflikte sind da.
Ja, absolut. Also ich bin auch mit dem einverstanden. Nur ich glaube, dass eben in diesem bestimmten Bereich aus verschiedenen Gründen nicht einfach ist. Also ich wollte noch, mir fiel noch was anderes ein, zu was du sagst, dass also das Klassenbewusstsein ist zurück, ja, also die Idee, warum sind wir in einer neuen Phase, dass man darüber überhaupt spricht und dass es überhaupt ein Thema wird. Also in meiner Erfahrung über die letzten 15 Jahren in Russland habe ich wirklich sehen können, wie ein Klassenbewusstsein entsteht, aber nicht ein proletarisches Klassenbewusstsein, sondern ein bürgerliches oder ein Mittelklassenbewusstsein. Ja? Also das, was du vorher eigentlich in Russland so in der Form, du hattest zwar so sowjetische Biedermeier sozusagen, aber du hattest nicht eine wirkliche Bourgeoisie, du hattest nicht eine wirkliche Mittelschicht, die in dieser Form, wie sie im Westen funktioniert hat, sondern es war eher eine meritokratische, privilegierte Schicht, die eher so Akademiker und gebildete Leute waren, aber nicht eben Unternehmer oder aus einer Dienstleistung Ökonomie sich bereichernde Schicht. Ja. Jetzt hast du also dieses Bewusstsein, du hast alle die Marker, die sich formieren, und natürlich hast du auf dem Entgegengesetzten eigentlich die Abwesenheit von Bewusstsein. Also das ist wie was Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein sagt eigentlich. Ja. Also dass Klassenbewusstsein oft die Abwesenheit von Bewusstsein ist. Ja. Das ist sehr interessante Struktur, die dann formt. Aber natürlich, also ich glaube, gerade was, wenn wir über Organisation reden heute und über Organisationsformen, also du sagst es vorhin, dass in dem marxistischen Diskurs Ästhetik und Organisationsform sehr eng verbunden sind. Dass Ästhetik sowas ist wie eine Organisationsform. Das stimmt, das würde ich 100-mal, 1000-mal unterschreiben, aber mit der Präzision, dass man sehr genau dann gucken muss, was wird da eigentlich organisiert und in welcher Form. Ja? Also wenn es tatsächlich so eine Art exklusionistische, also immer so ein Trennen, ne? Also das sind die Progressiven und das sind die Regressiven. Das sind diejenigen, die also wirklich gut sind für die Gesellschaft, und das sind diejenigen, die schlecht sind. Das ist eine fürchterliche Sache, wenn es in der Kunst passiert. Wenn wir über Geld reden und wenn wir über Organisation von Arbeitskraft reden, ja, dann ist das in der Kunstwelt das unglaublich Schwierige, dass es kaum ständige Verträge gibt, es ist unreguliert, und eine Regulation einzuführen ist vielleicht noch schadvoller, weil es dann also zu Austerity Measures führt, ja, also wenn man versucht, also für seine Rechte zu kämpfen, kann es oft noch einen größeren Crash für die eigentlichen Produzenten geben. Es ist also ein Bereich der unglaublichen Ausbeutung, wobei gleichzeitig diese Idee von, ja, wir sind so privilegiert oder so, wir dürfen uns gar nicht beschweren. Ja, also das ist auch so eine merkwürdige Tension unter Kulturarbeitern, dass sie eben immer aus der Position sozusagen des nicht nur White, sondern auch Class Privilege, ja, reden. Und also sehr kompliziert eigentlich und sehr gespanntes Verhältnis, wo man nicht so leicht sagen kann, okay, we're all going to join a trade union and then things will get better, because they actually won't. Ja, und das ist das Problem. Was man also für mich so, um einen positiveren Fazit oder so zu finden vielleicht, ja, was sehr interessante Situation sein kann, glaube ich, ist, wenn man tatsächlich Produktionsmittel in der Kultur geht sowas, ne? Also dass man plötzlich Produktionsmittel selber in der Hand hat. Also und Produktionsbeziehungen zwischen den Leuten sehr stark beeinflussen kann. Also wenn du als Kurator oder als Organisierender, als Regisseur, als Komponist oder Dirigent, als Dramaturg in solche Situationen bist, dass du tatsächlich durch eine ästhetische Tätigkeit andere Beziehungen herstellen kannst und durch deine politische Funktion als Organisator auch den Leuten anders bezahlen kannst, als das normalerweise der Fall ist. Ne? Also dass du tatsächlich auch demokratisch Honorare bezahlst, dass du demokratisch über Inhalte diskutierst und so weiter. Dann kannst du tatsächlich etwas verändern in der Situation. Aber es ist nicht so sehr dieses wie in, also du musst selber auch, du kannst, es gibt niemanden, zu dem du gehen kannst und sagen kannst, gib uns mehr Geld. Wir kämpfen jetzt um die Normierung. Es gab solche Versuche in Deutschland, hat es ne, mit VG Wort und VG Bild und solche Sachen gegeben, aber die eigentlich für diese prekarisierte Arbeit keine Bedeutung haben oder wenig Bedeutung haben. Und ich glaube, es ist viel, deswegen also diese die Möglichkeit von kultureller Intervention ist sehr wichtig eigentlich. Also die Form, dass eine Kultur, ein Kulturbetrieb etwas organisieren könnte und Modell aufbauen sein könnte für etwas. Aber gleichzeitig ist immer dieses, was ich am Anfang gesagt habe, also dass der Kulturbetrieb selbst das auch natürlich anzapft, auflauert und dann also kräftig ausbeutet. Und wie kannst du dich darüber beschweren? Das ist so irgendwie das große Problem, glaube ich, in unserer Situation.
Ich würde sagen, Künstlerinnen sind eigentlich relativ typische Arbeiterinnen. Hm. Weil du hast genau dieses Problem, dass die Leute sagen, ja, aber wir sind ja relativ privilegiert. Oder ja, wir sind ja keine Arbeiterinnen, wir sind ja Unternehmerinnen. Das hast du in allen Bereichen mittlerweile. Weil da tatsächlich sozusagen diese neoliberale Propaganda einfach sehr, sehr mächtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir organisieren gerade als FAU Berlin in der Kurierdienstbranche, wo in den klassischen Kurierdiensten die Leute alle Freelancer sind. Und die sagen dir dann auch, ja, wir sind doch Unternehmer. Die verdienen zwischen 500 und 800 Euro im Monat. Die arbeiten für ein Unternehmen meistens nur, das immer noch relativ viel Profit macht. Und die sagen dir trotzdem ins Gesicht, wir sind doch Unternehmer. Wir zahlen ja auch einen Arbeitgeberanteil, wenn wir für die Berufsgenossenschaft und so weiter, zahlen wir als Arbeitgeber und so weiter. Also musst du mit den Leuten reden und sagen, naja, so einfach ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da immer hingehe und den Leuten irgendwas erzählen will, aber wir haben sozusagen, dann hast du sozusagen, wir hatten ein Treffen und dann gibt es die einen, die sagen, ja, wir müssen für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen und die anderen sagen, nein, wir sind doch Unternehmer und dann darüber schimpfen, dass eben bei der Berufsgenossenschaft jetzt der jährliche Beitrag höher geworden ist. Und die aber nicht darüber schimpfen, dass sie ausgebeutet werden von ihrem Unternehmer, weil sie sagen, ja, aber der ist ja gut mit uns befreundet, da hat es ja auch nicht so leicht und so weiter. Und sagst, ja, aber wenn wir jetzt was gegen die Berufsgenossenschaft machen wollen, dann geht das nicht ohne Konflikt mit dem Unternehmer, weil der sollte eigentlich die Kosten tragen für sozusagen die ganzen, alles was Absicherung betrifft. Jetzt ist es so, dass es diese neuen Essenslieferdienste gibt, die ein bisschen bessere Bedingungen haben. Du kriegst da halt den Mindestlohn, bist festangestellt. In den meisten Fällen kriegst du 9 Euro die Stunde. Mhm. Vorher haben die in den klassischen Kurierdiensten, also diese Pakete zustellen und so weiter, als Freelancer nur pro Zustellung ein Honorar bekommen und dann im Schnitt so einen Monatslohn brutto von 5 Euro die Stunde. Und deswegen sagen die, ja, aber wir sind ja glücklich, weil jetzt sozusagen jetzt kriegen wir ja 9 Euro. So. Und so geht das die ganze Zeit. Das ist einfach, sozusagen, genau das ist auch einfach typisch für die Arbeiterinnenklasse. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, sind Künstlerinnen auch so typische Vertreterinnen ihrer Klasse. Es ist aber trotzdem so, dass ich denke, dass Kultur eine ganz, ganz wichtige ökonomische Funktion hat. In Berlin sehen wir den Zusammenhang zum Beispiel mit Gentrifizierung. Wenn du in einem Viertel als Vermieter hohe Mieten haben willst, hohe Profite, dann brauchst du da Kultur. Und also die Künstlerinnen sind unersetzbar dafür. Wir hatten da auch zum Beispiel einen Fall mit einer größeren Kulturinstitution, die einerseits staatlich gefördert wurde, andererseits wurden die Künstler da einfach nicht gezahlt. Die haben irgendwas gemacht und haben die Hälfte von dem Honorar bekommen oder weniger. Gleichzeitig hat sozusagen dieser Kulturunternehmer die staatlichen Subventionen noch eingestrichen und hat diese Immobilie gar nicht als Kulturinstitution aufbauen wollen, sondern hat das nur sozusagen also für so ein Übergangsstadium genutzt, um dann da Messen zu machen für Porsche und für andere Unternehmen. Und war aber gleichzeitig auch Immobilienbesitzer von einer Reihe von anderen Immobilien, wo er die Leute hat zwangsräumen lassen. Und wenn du da es schaffst, die Verbindung zwischen den Künstlerinnen, die da wirklich also um ihr schmales Honorar betrogen werden, in dieser Pseudokulturinstitution, die Verbindung herstellen kannst, eben zum Beispiel zu Mieterinnen, die von dem gleichen Immobilienunternehmer rausgeschmissen werden, so, dann wird es interessant. Und es gibt auch für die bildende Kunst Möglichkeiten zu kämpfen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall mit einer bildenden Künstlerin, die in einer Ausstellung hatte in London und ihre Werke waren dann noch in der Galerie und wurden aber beschädigt. Der Galerist hat die einfach nicht rausgerückt. Wir haben denen einen Brief geschrieben, schon ein bisschen Weile her, also war auch vor meiner Zeit, bevor ich da Mitglied war, aber ich Da haben wir das mal angeguckt, wie das verlaufen ist. Und der hat das alles ignoriert. Der wollte einfach die Bilder da behalten und hat sie auch noch schlecht gelagert. Der wollte sich eigentlich einfach die Versandkosten sparen. Und dann haben wir einfach Genossen in London von der Schwesterngewerkschaft angefragt, den Bescheid gesagt. Was haben die gemacht? Die haben die Galerie besetzt, bis der diese Bilder wieder rausgerückt hat. So ein ganz einfacher Fall von einem sozusagen Arbeitskampf im Bereich der bildenden Kunst.
Ja. Ja, das ist natürlich ein super Fall und also es ist toll, wenn sowas funktioniert. Das ist auch wirklich also sehr irgendwie sehr inspirierend, das zu hören. Also ich muss sagen, in meiner Praxis war es sehr oft so, dass man nicht weiß sogar, was eigentlich die Arbeitsbedingungen von den Nachbarn sind, also die direkten Nachbarn. So, oh, es tut mir leid, du hast kein Geld, oh, du bist völlig pleite und kriegst viermal so wenig Geld wie ich, ah, tut mir leid, ja, da wollen wir einen trinken gehen oder so. Es ist absolut normalisiert, diese Unterschiede sind sehr stark geglättet. Deswegen, wenn du sagst, also man müsste sich in einem Kulturbetrieb eine Klassenorganisation sozusagen vorstellen, glaube ich, das könnte sehr schwierig werden, gerade weil du nicht weißt. Du auch vielleicht, also viele Leute sind auch sehr, sehr oft bereit, sich auf solche Ungleichheiten einzulassen und auf unglaubliche Ungerechtigkeiten einzulassen. Und das ist, also deswegen eben dieses Paradox, ja, also wir haben dieses sehr ungleiche Arbeitswelt, der Kunstwelt, die aber gleichzeitig eben sozial progressiv vorgibt zu sein. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte am Anfang, ja, also dieses... Das ist das Problem der Kollektivität. Also du hast ein Packaging, das immer nett aussieht. Aber du weißt nicht eigentlich, was da für Formen der Ausbeutung dahinter stehen. Es geht also darum, wenn du über Consciousness Raising oder so, also ich glaube, das war hier irgendwo, war das hier drin, bewusstseinsbildende Tätigkeiten. Consciousness Raising für mich wäre in der Kunstwelt, also wenigstens ein Teil davon, dass man das überhaupt mal reflektiert. Aber wichtiger eigentlich ist über was anderes nachzudenken, und zwar, warum ist das alles so bedeutungslos? Und ich glaube, so Geschichten, wie du gerade erzählt hast, über Immobilien, Gentrification-Stories, ja, also sowas ist ja nicht nur jetzt ausbeuterisch, also auf eine ganz normale Weise, sondern es ist auch etwas, was Kunst selber unmöglich macht. Und das ist eben, wenn du denkst, also wenn wir über Klassenbewusstsein reden, ja, ist es eben die Frage, was macht das so unmöglich? Denn das ist das Bewusstsein, das wir brauchen eigentlich, dass wir überhaupt verstehen, was macht Kultur, menschliche Kultur, was macht Gespräche unmöglich? Was macht es unmöglich, das Essen zu essen? Was macht es unmöglich, also so, wir hatten in dem vorigen Gespräch die Frage von Basic Human Rights. Ja, ich will das jetzt nicht antasten oder nicht überhaupt nicht, also jetzt lassen wir das so, aber wie es war in dem Gespräch. Aber es ist auch eine Frage, warum sind Basic Human Rights, wie zum Beispiel also das Recht auf Kommunikation, das ist fast unmöglich in einer Kommunikationsgesellschaft, und tatsächlich also gibt es sowas wie eine Erosion von Bedeutung. Und ich glaube, da ist künstlerische Arbeiten ist eben unglaublich wichtig für so eine Art von Klassenbewusstsein. Es wird viel schwieriger, wenn Consciousness Raising der Verschiedenheiten innerhalb dieser Sache wäre eben aber auch sehr wichtig. Okay, ich glaube, wir sind so im Ermüdungsmoment wahrscheinlich von alle. Wollen wir noch irgendwas sagen oder?
Wir haben ja eigentlich noch eine Frage, ne, aus der
Diskussion. Also die können Trennungen, die sich aus sozialen Positionen ergeben, überwunden werden? Also
kann ich dazu noch was sagen? Oder ist jetzt, ja? Also ich fand das sehr interessant, das letzte Gespräch. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Ich glaube, dass es gar nicht so schwer ist, ein gemeinsames Interesse zu finden. Zwischen jetzt zum Beispiel ganz konkret geflüchteten Leuten, die einen unklaren Aufenthaltsstatus haben, die extrem an den Rand gedrückt sind der Gesellschaft und sozusagen privilegierten Arbeiterinnen, die zumindest Staatsbürgerschaft haben. Wir hatten in der FAU Berlin zum Beispiel letztes Jahr hatten wir den Fall, dass zu uns eine Gruppe von Refugees gekommen ist aus Kamerun, die ausgebeutet wurden in einem Hotel. Die haben 3 Monate lang 40 bis 50 Stunden die Woche gearbeitet und geputzt für nichts. Die haben nichts dafür bekommen und der Hotelbesitzer hat zusammengearbeitet mit dem Lagerchef von diesem Flüchtlingslager. Und der hat ihn unter Druck gesetzt und gesagt, wenn ihr was dagegen sagt, dann werdet ihr abgeschoben. Und die Leute sind die sind erst zur DGW-Beratungsstelle gegangen, zum NGG, haben gesagt, geht mal zur V, das machen die neuerdings. Wenn Migranten kommen, migrantische Arbeiter, sagen sie, ja, geht mal lieber zur V. In Berlin ist es zumindest so. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir haben beratschlagt, was zu tun ist. Es war wirklich eine beschissene Situation, weil wir nichts tun konnten. Die haben gesagt, sie haben zu große Angst. Sie möchten weder damit vor Gericht gehen, noch an die Öffentlichkeit gehen, noch zu anderen direkten Aktionen greifen. Und waren relativ hilflos. Wir konnten nur sagen, naja, es ist eigentlich eine Möglichkeit auch. Im Sinne des Asylrechts kann das auch von Vorteil für euch sein. Wenn ihr beweisen könnt, ihr wurdet extrem ausgebeutet. Es ist trotzdem nichts daraus geworden. Und bei uns sind es ja auch immer die Arbeiterinnen selber, die Kämpfe führen. Wir sind ja keine NGO. Bei uns organisiert man sich selbst. Aber das war so ein Moment, wo mir einfach klar wurde, ja natürlich, Refugees sind sowieso Arbeiterinnen, aber es besteht ein unmittelbares Interesse daran, dass diese Leute nicht um ihren Lohn gebracht werden, wenn die zur Arbeit gezwungen werden, überhaupt, dass sie zur Arbeit gezwungen werden. Sowas darf es nicht geben, weil jede Form von Lohnraub, jede Form von Lohndrücken, es betrifft immer am Ende alle Arbeiterinnen. Aber auch was generell sozusagen das Recht auf Bewegungsfreiheit betrifft, die Referentin hat ja zunächst gesagt, wir kämpfen erstmal für uns, aber ich glaube, das stimmt nicht. Die kämpfen für Bewegungsfreiheit, das ist mein Eindruck. Mhm. Und das ist etwas sehr, sehr Großes. Und wenn du es aber schaffst, wirklich Bewegungsfreiheit global für Arbeiterinnen, für alle Arbeiterinnen zu erkämpfen, dann hast du schon mal eine ganz, ganz wichtige sozusagen Waffe im Arbeitskampf, im Klassenkampf. Weil die globale Ausbeutung, dass wir bestimmte Formen der Produktion haben, die ausgelagert sind, nach Afrika beispielsweise, Baumwollproduktion in Westafrika, Palmölplantagen in Ostafrika, Textilproduktion in Ostasien und so weiter. Das ist ja nur möglich, weil die Leute keine Bewegungsfreiheit genießen, im Gegensatz zu uns, die wir relativ einfach in diese Länder fahren können. Sie können nicht abhauen. Aber abhauen zu können, mit den Füßen abstimmen zu können, das ist eine wichtige Form der direkten Aktion von Arbeiterinnen, ja, um sozusagen die Marktmacht zu vergrößern. Und deswegen ist der Kampf für Bewegungsfreiheit auch was, was in unser aller Interesse ist.
Ich will nur 3 Worte sagen. Und ich glaube, das ist alles richtig, nur also die Frage, wie kann man Trennung überwinden? Ich glaube, das ist die Schlüsselfrage, das ist die wichtigste Frage, die man überhaupt stellen kann. Das sieht man an dem Gespräch, das vor uns war, dass es manchmal sehr schwierig ist, überhaupt sich in einen gemeinsamen Referenzrahmen zu denken. Für mich ist einer der Gründe, warum ich überhaupt mich mit Kunst und so Sachen wie Philosophie, Kunst auseinandersetze, nicht, also wirklich das Universalisierende daran. Ja, also es ist nicht das Partikuläre, das Identitäre, das irgendwie das ist ein Teil meiner tollen, privilegierten Identität, sondern es ist eher im Gegenteil, solche Identität zu überwinden. ist der Grund, warum man Kunst macht und warum man sich mit ihr auseinandersetzt. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, in der künstlerischen Arbeit selbst solche Sachen zu versuchen. Also dass man seine eigene bescheuerte Position eben überwindet, dass man aus ihr herauskommt, dass man sie zerbricht und so weiter. Und ich glaube, das kann natürlich helfen. Das kannst du natürlich so in so einem Gespräch aber nicht sagen. Und das klingt unglaublich idealistisch, sowas vorzugeben. Also dass Kunst messianisch sozusagen die sozialen Positionen heilen könnte. Also das darfst du nicht sagen. Also das ist so eine merkwürdige auch wieder Widerspruch. Du möchtest natürlich sehr, also du denkst, dass du dazu was tun kannst. Positionen, die absolut miteinander nicht reden können, plötzlich in deiner Arbeit, im Rahmen deiner Arbeit, in dem, was du da widerspiegelst, miteinander kommunizieren. Aber ja, es ist eben dieses idealistische Spiel, auf dem Kunst basiert und beruht. Und wir müssen das in Kauf nehmen zum Teil. Ich glaube, das ist eine der Hoffnungen, die man immer hat, dass man, wenn man solche kulturellen Sachen macht. Okay, aber ich glaube, und wir sind sehr dankbar, dass ihr so lange hier gesessen habt und uns zugehört habt.